In der heutigen Folge philosophieren wir über LAN-Partys. Denn wir waren dabei, damals, als man Röhrenmonitore und Tower-PCs zu Freunden geschleppt hat, um gemeinsam zu daddeln und als die halbe Nacht immer schon vorbei war, wenn sich endlich alle PCs im Netzwerk gefunden hatten. Und damit hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge der Spielosophen. Auch heute wieder in der bewährten Besetzung, wenn man in der zweiten Folge überhaupt schon von bewährt sprechen kann, in der sich bewährenden Besetzung. Grüße erstmal ins Saarland. Hallo Micha.
Hallo.
Und ein herzliches Halloween. Das wollte ich schon immer mal sagen. Servus Poldi.
Hallo, grüß euch.
Ja, bevor wir loslegen, wollte ich noch mal kurz ein paar Hausaufgaben erledigen. Und zwar in diesem Fall sogar sehr gerne, denn ich wollte noch ein, zwei Dankeschöns verteilen. Erstmal danke an alle, die die erste Folge von uns gehört haben und jetzt trotzdem wieder eingeschaltet haben. Und vielen Dank auch an alle, die uns Feedback gegeben haben. Wir haben nämlich durchaus ein paar Nachrichten bekommen über die verschiedensten Kanäle. Und da haben wir uns natürlich sehr gefreut, denn das Feedback war auch durchweg positiv. Das war sehr, sehr schön für die erste Folge. Und last not least ein ganz besonderes Dankeschön an den lieben Benjamin Dibbert. Ben ist im Internet auch unter dem Pseudonym Nordisch Sound unterwegs. Er ist Teil des Nerdwelten-Podcasts, den ihr wahrscheinlich auch alle kennt. Und darüber hinaus macht er auch großartige Musik. Er macht Chiptunes, die man zum Beispiel auf seinem YouTube-Kanal oder bei Spotify hören kann. Einfach dort mal nach Nordisch Sound suchen. Ben macht Remixe von bekannten Songs, komponiert auch eigene Stücke. Und einen kurzen Musikschnipsel von ihm habt ihr eben auch gerade in unserem Intro gehört. Ben hat uns nämlich erlaubt, einen Song von ihm für unseren Podcast zu nutzen. Und dafür, wie gesagt, ganz herzlichen Dank. So, und jetzt können wir dann auch wirklich anfangen. Ja, ich habe gar nicht mehr auf den Kalender geguckt. Ich glaube, es ist ungefähr einen Monat her, dass wir die erste Folge aufgenommen haben. Ja, sollte so ungefähr hinkommen. Also wenn ich dich, Poldi, nicht doch einigermaßen kennen würde, würde ich wahrscheinlich jetzt fragen müssen, ob du denn heute überhaupt schon wieder nüchtern bist. Aber ich glaube, du interessierst dich weder für Fußball noch für Alkohol.
Das ist korrekt. Das ist mir beides relativ wurscht. Wobei, naja, Cocktails, so mache ich das schon lecker. Aber Fußball geht mir komplett am Arsch vorbei. Ich habe auch nur jetzt beiläufig durch einen Arbeitskollegen mitbekommen, Österreich ist Gruppensieger?
Ganz genau. Wir nehmen heute am 26.06. auf. Gestern haben die gespielt und die haben die Niederlande tatsächlich 3-2 geschlagen.
Mein erster Gedanke war, wie scheiße müssen die anderen gespielt haben, dass Österreich Gruppensieger ist. Aber ja, das ist halt mein Patriotismus. Nee. Fußball ist mir wirklich komplett wurscht.
Das ist wie bei mir. Das wird erst wieder für mich interessant, wenn das Saarland als Land antritt.
Oh, das ist schon ein bisschen länger her. Ja.
Gab's aber mal.
Ja, wann war das irgendwann? Irgendwann das in den 50ern, da haben die an der WM teilgenommen, ne?
Schon lange, lange her.
Ich weiß es nicht mehr genau. Tja, aber gut. Ja, ich bin ja, an sich zwar Fußballfan, aber irgendwie auch mehr so mit meinem Verein verbunden als mit der Nationalmannschaft. Ich gucke zwar auch ganz gerne mal, aber jetzt gerade laufen auch irgendwelche Spiele und ich weiß überhaupt nicht, wer gerade spielt und warum. Und ach naja, am Wochenende wird es wieder spannend. Dann geht die K.O.-Runde los. Na gut. Ja, wie gesagt, ungefähr einen Monat ist es her, dass wir aufgenommen haben. Und ich dachte, bevor wir uns mit den LAN-Partys beschäftigen, wollte ich mal von euch wissen, was habt ihr eigentlich so im letzten Monat getrieben? Gab es da irgendwas Schönes Neues bei euch? Ein schönes neues Spiel, neue Hardware oder sowas? Habt ihr da irgendwas zu erzählen? Wie sieht's denn bei dir aus, Micha?
Ja gut, bei mir trudeln ja immer noch so wochenweise Evercade-Module ein. Man hat jetzt eben im Vorgespräch auch schon festgestellt, ich habe jetzt so um die müssten 28 Stück sein. Das ist also so Halbzeit habe ich jetzt, glaube ich, weil 55 Stück, glaube ich, gibt's, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder? Belehrt mich eines Besseren? Ich glaube, 55 sind's.
Keine Ahnung. Kann sein. Durchgezählt habe ich es auch nicht, aber so ungefähr ist es, ja.
Müsst so hinkommen. Und das ist jetzt für den Zeitraum, wo ich jetzt die Evercade habe, weil ganz so lang habe ich sie ja noch nicht. Ich glaube, war so ja, Ende Ostern so rum, wo mein Urlaub war, wo ich sie gekauft hatte. Ja, geht's doch gut voran, ne? Heutzend dank Poldi, der mal ja auf dem österreichischen Kleinanzeigen quasi noch was geschossen hat, noch 3 Cartridges angekommen. Also es wird. Und ansonsten habe ich natürlich dann auch selbige gezockt, wobei ich bin jetzt seit gut 2-3 Wochen nur dran, Demons of Asterburg zu spielen. Hm. Und wirklich ein Hammertitel vor dem Herrn. Ich kann es jedem nur empfehlen. Also ich kann es nicht genug loben, ist wahrscheinlich für mich das Spiel des Jahres. Bin jetzt auch kurz vor Ende, also es fehlt mal nicht mehr viel, dann habe ich es durch. Ja, das ist, dafür liebe ich halt auch diese Safe-State-Geschichten, weil gerade so für so Casual-Gamer, wie ich es bin, der halt immer mal so ab und zu mal kurz zwischendurch mal ein bisschen Zeit hat zum Daddeln, es ist einfach wie für mich gemacht alles.
Ja, glaube ich. Also Demons of Asterburg, muss ich auch sagen, ist ein wunderschönes Spiel. Ich meine, das war mal ein Kickstarter-Projekt, wenn ich mich da nicht irre. Und das kam ursprünglich für das Sega Mega Drive raus. Das habe ich mir dann auch mal gekauft. Und das war allerdings doch relativ teuer, weil so Mega Drive-Module werden ja dann auch nicht mehr in der Masse hergestellt. Das kostet dann halt einfach ein bisschen mehr, weil es halt so nischig ist. Und ich habe mich auch wahnsinnig gefreut, dass das Ding zusammen mit Astebros, das habe ich noch gar nicht gespielt, ehrlich gesagt, aber das ist ja auf dem Modul mit drauf, vom gleichen Hersteller, dass das jetzt auch auf dem Evercade ist. Und das ist wirklich, also auf dem Mega Drive fallen mir wenig Spiele ein, die ich besser finde. Das ist ein richtig rundum gelungenes Spiel.
Ja, also ist optimal von allem her. Vom Pacing her, es ist jeder Endboss bisher ohne Probleme zu lösen. Ne? Bei manchen muss man ein bisschen dranbleiben. An 1-2 hatte ich dann schon mal einen Tag, 2 verbracht, bis ich dann gewusst habe, wie dann der Dreh war, um sie klein zu bekommen. Aber nee, es ist wirklich für mich ganz nah am perfekten Spiel.
Das ist so Castlevania-mäßig, ne?
So ein bisschen schon. Das ist ja auch, sagte ich eben auch schon im Vorgespräch, Lieblingsspiel für mich auf dem Mega Drive war halt Castlevania Bloodlines. Hm. Und so ein bisschen erinnert es mich auch daran.
Ja, alles klar. Wie sieht's denn bei dir aus, Poldi? Hast du irgendwas Schönes, Neues gespielt, gekauft, gesammelt, keine Ahnung, gebastelt?
Eigentlich hat sich da gar nicht so viel getan bei mir. Der Atari 2600 liegt immer noch zerlegt, 5 Meter von mir entfernt. Da muss ich erst schauen, welche Teile denn jetzt noch kaputt sind, dass ich den zum Laufen bekomme. Schauen wir mal. Und gespielt, also Evercade Cartridges, da sind jetzt keine neuen rausgekommen, dass ich welche kaufen könnte. Die kommen ja erst Ende Juli, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Das ist übrigens wirklich mal praktisch und der Christian, der wird das bestätigen können. Wenn man dann einmal an dem Punkt ist, an dem man alle hat, dann kommen die nur mehr alle paar Monate raus. Das belastet die Geldbörse dann nicht mehr gar so stark auf einmal. Man darf es dann nur nicht schleifen lassen, sondern muss dann wirklich kontinuierlich weiterkaufen. Sonst passiert so, wie es mir passiert ist. Man kriegt die gleiche Panik, die man hat, wenn man noch nicht alle Spiele hat, wenn doch mehrere fehlen. Und man sieht, ui, da ist schon wieder eins Legacy. Das wird wieder teuer. Hoffentlich passiert das nicht mit irgendeinem Spiel, das ich noch nicht habe. Aber man muss ganz einfach schauen, dass man, wenn man unbedingt ein Fullset haben will, dass man da ein bisschen dahinter ist, dass man das halt immer am neuesten Stand hält, dann wird es auch nicht so anstrengend. Ansonsten hat sich bei mir wirklich, also Spielen, also außer die alttypischen alten Retro-Spiele ab und zu, habe ich gerade mal gespielt ein Arcade Full of Cats. Kennt kein Schwein?
Nee, sagt mir auch nichts.
Kenn ich nicht, ne?
Das ist, Wimmelbildspiel ist da fast zu viel gesagt. Man muss Katzen finden. Das ist so Comic-Style. Man hat ein Bild vor sich mit Arcade-Automaten. Nur zweifarbig das Ganze. Und du musst die Katzen raussuchen. Muss man halt ganz genau schauen, wo die Katzen sind. Also immer eine Art Wimmelbildspiel. Das ist super zum Entspannen. Also wenn man die Dinger nicht findet, dann ist man dann wieder angepisst, wenn nur mal eine fehlt. Aber ansonsten habe ich gar nicht mal so viel gespielt. Und mit Evercade, also mit den Handheld spiele ich sowieso fast überhaupt nicht. Ich glaube, ich werde mir da zum Geburtstag wohl doch das
Alpha?
Das XPR wünschen.
Ach so.
Nein, das kommt man nicht ins Haus, das überteuerte Ding, das riesige, das war nicht unterbringt irgendwo. Nein, weil es doch höherwertiger ist als das Ur-Evercade. Wahrscheinlich spiele ich deswegen nicht so wirklich viel damit, wenn dann nur mit der Konsole. Aber die war jetzt nicht angeschlossen und ich bin ein fauler Hund und wollte sie nicht anschließen, weil da war ich eben zu faul dazu. Und sonst hat's, wie gesagt, bei mir eigentlich nichts Neues gegeben bezüglich meine Podcast-Pixelbeschallung, einmal eine Ausnahmesituation, ein Experiment, dass jemand anders meine Folge macht und ich mache die Folge von jemand anderen zu Zero Wing. Das war interessant, mal was anderes zu tun. Und man soll sich unbedingt beide Folgen anhören. Aber das war es auch schon.
Sehr wie beim Pottwichteln.
Ja, stimmt. Das ist eigentlich wie Pottwichteln. Ja, hast du recht. War echt witzig. Vor allem, weil, Gott, das haben wir uns im Vorhinein schon ausgemacht, wir nehmen uns da kein Blatt vor dem Mund und werden die jeweiligen Podcasts schon ziemlich verarscht. Er hat den 1.3, also ich hab seine 1337-Cast verarscht, er Pixelbeschallung, ich zusätzlich auch noch Deutschland, das bringt mir wahrscheinlich gleich am Anfang sehr viele Sympathiepunkte. Ja.
Jedenfalls in Österreich.
Aber wie schaut's für dich aus, Christian?
Ja, erstmal sehr schön. Bin gespannt auf deinen Podcast. Jetzt bin ich gespannt, wenn man unsere Folge hört, werde ich gespannt zugehört gehabt haben, vermutlich. Denn er kommt ja morgen, also Stand heute, morgen oder übermorgen raus, ne? Mhm. Ja, bei mir gibt's gar nicht so wahnsinnig viel in Sachen Spielen. Ich habe momentan auch echt wenig Zeit durch Job und irgendwelche komischen Sachen, die man so im Alltag halt erledigen muss. Bei unserem Podcast Legendary Games haben wir auch gerade eine neue Folge hochgeladen zu Evil Dungeon. Das ist ein Homebrew-Titel für den C64, der 2023 erschienen ist. Die Folge haben wir schon vor einer ganzen Weile aufgenommen und da muss ich gestehen, echt Asche auf mein Haupt, die lag sehr, sehr lange bei mir, weil ich mit dem Schneiden einfach irgendwie nicht aus dem Knick gekommen bin. Und dann hat mir der liebe Sascha das dann irgendwann abgenommen, weil er wahrscheinlich gedacht hat, so, jetzt reicht's mal langsam, jetzt muss das Ding mal veröffentlicht werden. Ich habe ein schlechtes Gewissen, aber ich sag mal, die Folge ist, glaube ich, ganz schön geworden und die ist jetzt draußen. Und ja, gespielt habe ich, wie gesagt, so gut wie gar nichts. Aber eine Sache würde ich gerne mal kurz erzählen. Die ist schon ziemlich lange her und dennoch top aktuell, denn ich halte gerade das neue Sonderheft des Return-Magazins, die besten Point-and-Click-Adventures in den Händen. Kennt ihr das?
Ja.
Das Return-Magazin? Natürlich.
Das Return-Magazin kennt ihr und aber das Sonderheft auch? Habt ihr das vielleicht? Oder?
Haben noch nicht, aber man kommt ja nicht umher, in unserer Bubble davon zu hören. Das ist ja allgegenwärtig.
Allerdings, ja. Ja, doch, da haben jetzt einige für Werbung gemacht und es gab aber auch echt sehr viel gutes Feedback. Ich habe mal gelesen bei Cultboy auf der Internetseite, da haben jetzt auch schon einige was darüber geschrieben und waren wirklich begeistert über das Heft. Ja, und das Schöne ist, warum ich jetzt auch ganz gerne da ein bisschen was dazu erzähle, ich durfte halt auch einen kleinen Teil dazu beitragen. Das ist ja ein Sonderheft und das ist nicht mit der eigentlichen Redaktion, die normalerweise eben fürs Return-Magazin arbeitet, entstanden, sondern quasi mit einer externen Redaktion, der Umschlag trägt halt auch das Logo von den Nerdwelten, vom Nerdwelten-Podcast. Da sind wir auch wieder bei dem Benjamin Dibbert, bei Ben oder Nordisch Sound, der einer von den drei Podcastern ist bei den Nerdwelten. Die anderen beiden, Dan und Hardy, hatten letztlich die Idee, mal ein Printmagazin zu Spielen rauszubringen. Und die Idee, die ist schon ein bisschen älter. Und also kann ich jetzt nicht so viele Details darüber erzählen, wie das alles entstanden ist. Das können die Jungs natürlich viel, viel besser. Aber was ich so mitbekommen hatte, waren im Prinzip zwei Gründe eigentlich ausschlaggebend wohl. Zum einen hatten die sich gedacht, es wäre mal total cool, mal selber so eine Zeitschrift zu machen. Wäre eine schöne, nerdige Idee. Denn wir sind ja früher als Jugendliche wahrscheinlich alle immer zum Monatsende oder so zum Kiosk gerannt und haben geguckt, ob die neue GameStar, PC-Player, was auch immer, ASM oder sowas, dann endlich da ist und haben die gekauft und gelesen und da viel Spaß mitgehabt. Und da hatten halt die Kollegen vom Nerdwelten-Podcast eben Lust, auch mal was Eigenes zu machen. Und dann gab es noch einen zweiten Gedanken, der da, glaube ich, eine Rolle gespielt hat. Und zwar haben die sich gesagt, dass die ja für ihren Podcast sowieso schon
Geld.
Einige...
Bitte? Geld, Unmengen an Geld,
Reichtum, Macht.
Genau, reich und sexy wollten sie werden. Ja, so wie das ist mit Printmagazinen, da verdient man natürlich ein Schweinegeld mit.
Gerade heutzutage.
Absolut, ja. Die Auflagen gehen ja auch alle durch die Decke. Ja, nee, die hatten jedenfalls für die Podcast-Vorbereitung ja ohnehin auch schon einige Spiele besprochen und da lagen dann ausgearbeitete Manuskripte, also für den Podcast ausgearbeitete Manuskripte rum und ich glaube, da war auch der Gedanke so ein bisschen, naja, das haben wir ja eh schon gemacht, da können wir jetzt vielleicht auch mit ein paar Texten eine Zweitverwertung machen, das kann ja dann nicht so schwer sein, daraus dann noch einen Zeitschriftenartikel zu machen. Und was ich aber vorwegnehmen kann, ist, also von so einer schmalen Lösung ist das Heft dann doch ziemlich weit entfernt gewesen. Das hat dann auch dazu geführt, also das haben die dann auch selber gemerkt, dass das so nicht funktioniert. Und deswegen haben sie sich Hilfe gesucht. Erstmal haben sie überlegt, wo und wie man so ein Heft produzieren kann. Und da war der Kontakt halt schon zur Return-Redaktion da, denn der Daniel, der Dan und Hardy, die haben beide ja auch schon als Redakteure für die Return geschrieben. Und dann haben sie es dort halt einfach mal vorgeschlagen, so ein Sonderheft zu machen. Aber wie gesagt, mit der Maßgabe, dass sie das halt selber redaktionell befüllen wollten. Das Heft hat fast 160 Seiten, also ist doch ein relativ dickes Magazin geworden. Und die beiden oder die drei haben eigentlich dann aber relativ schnell festgestellt, dass sie das nicht schaffen, dass das zu viel Arbeit ist für sie selber. Und da hatten sie dann vor einiger Zeit mal einen Aufruf gestartet und mal überlegt, ja, wen kennen wir denn eigentlich so aus dem Umfeld, aus dem Podcast-Umfeld oder so, der vielleicht auch Lust hätte, da mitzumachen und mitzuschreiben. Und so bin ich da halt dann auch reingekommen. Die haben mir und einigen anderen dann mal das Konzept, die Idee vorgestellt und gesagt, ja, wir brauchen da noch Leute, die Lust haben, ein paar schöne Artikel zu schreiben. Habt ihr denn Lust? Und da muss ich halt sagen, habe ich auch überhaupt nicht lange nachgedacht, weil das ja schon echt ganz cool ist, mal über ein paar schöne Spiele was zu schreiben und dann irgendwo einen Artikel zu veröffentlichen, wo dann der eigene Name drunter steht. Das ist ja schon eine ziemlich coole Sache. Da habe ich zugesagt. Die Abgabefrist für die Manuskripte, die war auch damals eigentlich recht großzügig bemessen. Also ich weiß es nicht mehr genau, aber da waren noch ein paar Monate Zeit. Es war jetzt also auch nicht so, dass man das von heute auf morgen irgendwie schreiben musste mit viel Stress. Und da haben wir uns dann an die Arbeit gemacht. Ja, und jetzt schwuppdiwupp waren fast 2 Jahre um. Hat sich dann doch alles ein bisschen gezogen. Jetzt ist das Heft endlich fertig. Und ich muss sagen, das sieht richtig gut aus. Da sind richtig schöne Artikel drin. Die sind ganz toll layoutet worden von den Kollegen, die halt auch regelmäßig für die Return tätig sind, da im Lektorat. Das sieht echt super aus. Und es hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe mal geguckt. Also ich habe zum Beispiel geschrieben, einen Beitrag zu Full Throttle. Heißt auf Deutsch Vollgas. Ein Spiel von LucasArts. Vielleicht kennt ihr das.
Na klar.
Ich hatte, jetzt muss ich mal überlegen, das ist echt schon so lange her, dass ich die Dinger abgegeben habe, dass ich mich gar nicht mehr so ganz dran erinnern kann. Baphomets Fluch war ein Artikel, den ich geschrieben habe. Und dann gibt's noch neben so Spielebesprechungen eben auch ein paar Interviews und Hintergrundgeschichten. Da habe ich noch die Firmengeschichte von Lucasfilm Games gemacht. Und dann gibt's noch ein anderes Spiel, das nennt sich The Last Express. Den Artikel habe ich zusammen mit dem Hardy geschrieben. Ja, die sind da alle drin in dem Heft und also wie gesagt, bisher haben wir echt nur begeistertes Feedback bekommen und ich habe gerade gestern tatsächlich gehört, dass das Heft wohl schon fast ausverkauft ist. Also die Druckauflage, die ist jetzt fast in den 6 Tagen, seitdem das Heft bestellbar ist, fast komplett verkauft und die überlegen jetzt wohl, ob sie noch einen Nachdruck machen. Das ist aber momentan, soweit ich weiß, noch offen. Aber es ist echt cool. Also freut mich total, kommt richtig gut an. Und ja, wie es in echt ist, wisst ihr ja, mit Printartikeln verdient man vor allem in der Branche natürlich kein Geld, weil das so eine ganz kleine Nische ist. Und deswegen freue ich mich da auch total für die U-Turn und ja, und auch für die Freunde von Nerdwelten, dass das Ding also wirklich dann verhältnismäßig wohl echt richtig gutes Heft und ein guter Erfolg geworden ist. Das ist sehr, sehr schön.
Mega.
Ja, das war so das Highlight von mir eigentlich. Und damit würde ich sagen, haben wir jetzt wahrscheinlich schon eine ganze Weile gequatscht. Können wir vielleicht langsam auch mal zum eigentlichen Thema kommen für heute. Wir haben es ja schon angekündigt. Wir wollten uns heute mal über LAN-Partys unterhalten. Und ich bin echt gespannt, wie gut das funktioniert. Wir haben kein Vorgespräch gemacht, ganz bewusst nicht, weil wir auch gesagt haben, wir wollen mal gucken, wie sich so ein Gespräch dann eben auch spontan entwickelt. Wir haben nur vorher natürlich mal überlegt, ob das Thema sich für uns eignet, ob wir da was erzählen können. Und da hatten wir festgestellt, naja, so richtige LAN-Party-Experten sind wir alle nicht. Aber ein bisschen was erlebt in dem Zusammenhang haben wir, glaube ich, alle. Und deswegen mal die Frage an euch, weiß nicht, wer anfangen möchte. Könnt ihr euch noch dran erinnern, wann ihr zum ersten Mal an einer LAN-Party oder auch an irgendeiner anderen Multiplayer-Session, sage ich mal, irgendwie teilgenommen habt? Wann das so war und was das für ein Spiel war?
Also bei mir weiß ich noch, wenn man so quasi Prä-LAN-Party, weil da war ich auch noch zu jung, um irgendwo überhaupt einen Rechner irgendwo anders aufzuschlagen. Das war, muss so 94 rum gewesen sein. Und zwar war das Wing Commander Armada, was ich mit meinem Bruder zusammengespielt habe, über Null-Modem-Kabel. Da hat sich dann mein Rechner zu ihm ins Zimmer gestellt, ne? Und das war so der erste Versuch, überhaupt mal so was Rechner gegen Rechner zu vernetzen. Und das hat man dann auch hinbekommen. Da hat man Wing Commander Armada dann gegeneinander gespielt. Das war eigentlich, das Spiel selber fand ich damals auch gar nicht so schlecht. War ja so eine Mischung, ein bisschen aus Taktik, wobei das sehr rudimentär war. Und halt, dass man konnte halt im Jäger fliegen, sowohl auf der konfigurierten als auch auf der Kirafi-Seite. Mhm. Und da hat man dann so kleine Raumkämpfe und Raumschlachten gegeneinander ausgefochten. Und dann, so, das war dann, glaube ich, 2 Jahre später, hat man das Gleiche dann mit Duke Nukem 3D gemacht. Na, doch, das war so, doch 96 so unklar, glaube ich. Und da hat man dann auch über Nullmodemkabel Duke Nukem gegeneinander gespielt. Und das waren so die ersten Gehversuche.
Weißt du noch, was das für ein Rechner war? War das ein DOS-PC oder auf welchem System lief das?
Nee, war DOS-PC, war ein DOS-PC. Das dürfte bei mir, das müsste noch war das schon 486er damals? 386er oder 486er? So um den Dreh rum muss es gewesen sein.
Ja, mit Null-Modem-Kabel, damit habe ich auch noch gespielt. Das waren allerdings eher Ego-Shooter. Doom zum Beispiel oder Rise of the Triad. Wenn ich mich nicht täusche, war sogar, oder war Heroes of Might and Magic dann schon über das Netzwerk? Das weiß ich nicht. Ja, Doom und Rise of the Triad auf alle Fälle. Duke Nukem bin ich mir nicht so sicher. Das Schwierige bei mir war, mein PC war etwas, ja, also mobil war was anderes.
Jeder PC damals.
Auch für damalige Verhältnisse. Ich habe damals gedacht, das war noch mein Pentium 75, ich will einen Tower haben, der geräumig ist, dass man leichter herumbasteln kann. Und deswegen war das ein PC mit einem, das kennt man heutzutage gar nicht mehr, einen Sky Tower.
Natürlich.
Den Begriff kenne ich noch, genau.
Mini, Midi, Big Tower und dann noch die Sky Tower. Ein Riesending. Und der war auch dementsprechend schwer, weil er ist einmal groß. Und die Gehäuse selbst waren damals ja viel schwerer als heute. War auch super, den einmal aufzumachen. Da war es ja auch noch nicht so, dass man einfach eine Seitenwand wegschrauben kann, sondern da musste man das ganze Gehäuse abnehmen. Also dieses U-förmige,
ja, genau.
Das umgedrehte U. Und das bei so einem Riesending, das ist keine Ahnung, was ich mir damals einbildet habe. Aber ich habe schon erzählt, da kannte ich mich noch nicht wirklich gut aus. Aber Nullmodemkabel, das hat aber auch immer gut funktioniert.
Hat es wirklich.
Also da hat es sich solche Probleme gegeben, wie mit dem Netzwerken, dann mit den LAN-Partys. Oh, ja. Zumindest die Anfangszeiten der LAN-Partys, über die wir alle noch reden werden. Weil es gibt ja da die Ära der Coax-Kabel und dann noch die modernere mit den RJ45-Dingern. Einfach dann über eine Switch. Ja, diese Ära habe ich dann nicht mehr miterlebt bei den LAN-Partys, sondern nur die schwierige. Wie schaut es denn bei dir aus, Christian? Hast du auch Null-Modem-Kabel-Erfahrung oder eher nur LAN?
Ich habe tatsächlich auch mit einem Null-Modem-Kabel angefangen. Wobei ich sagen muss, ich habe gar nicht so wahnsinnig viele Multiplayer-Spiele gespielt. die man so jetzt klassischerweise irgendwie im LAN spielt oder so. Das sind ja meistens Spiele, die man gegeneinander spielt, kompetitiv. Und ich war schon immer mehr so der Typ, der irgendwie Koop-Multiplayer-Games viel schöner fand. Deswegen war das gar nicht so oft bei mir der Fall. Allerdings ein paar Sachen habe ich dann halt schon doch in der Zeit gerne gespielt. Und das eine Spiel, mit dem es, glaube ich, so ziemlich losging, war Populous bei mir. Populous kennt ihr ja bestimmt auch, diese Götter.
Vorgänger von Powermonger.
Vorgänger von Powermonger, genau. Und im Gegensatz zu Powermonger habe ich das auch verstanden. Bei Powermonger hatte ich immer das Gefühl, die ganzen Figuren machen einfach nur, was sie wollen, aber nicht irgendwas, was ich denen irgendwie sage. Das habe ich nie kapiert.
Das war so ein Fehlkauf damals. Ich habe mir das damals am Mega Drive gekauft, weil ich mir gedacht habe, hey, das ist wie Populous. Oh Gott.
Ja.
Mhm. Das hat auch super Kritiken damals überall bekommen, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Wenn man es verstanden hat, ist es auch sicher gut.
Ich glaube, das Problem war damals einfach, dass jeder Hund auf dieser Welt jede Anleitung davon gefressen hat.
Ja, ich wollte gerade sagen, das war auch wieder das Problem. Ich habe da nie eine Anleitung gelesen und irgendwie, naja, war das halt wuselig, aber es ist einfach nicht das passiert, was ich mir da vorgestellt habe. Es ist irgendwie gar nichts passiert oder es war alles Zufall. Ich weiß auch nicht, ich habe das nie verstanden. Aber
was ganz kurz zu Powermonger, was dann nämlich witzig ist, ich weiß, das passt überhaupt nicht dazu, aber ich finde, diese Mechanik witzig. Bei Powermonger ist man ja dieser, keine Ahnung, Anführer-Dings da von seiner Söldnertruppe und man kann auch andere Truppen haben, die einen Anführer haben. Das ist man aber nicht selber. Und wenn man denen Befehle gibt, werden die nicht gleich ausgeführt, sondern es wird eine Brieftaube verschickt. Und erst wenn die die Brieftaube gekriegt haben, dann führen die den Befehl aus, den du denen gegeben hast. Wurscht, weiter im Text.
Schön, daran kann ich mich jetzt auch gar nicht mehr erinnern. Aber genau, kommen wir mal zurück zu Populous. Noch ein Spiel, eins der besten Spiele von Peter Molyneux, finde ich. Das habe ich wahnsinnig gerne früher gespielt. Erstmal im Singleplayer. Und da ist es ja so, ja, dass man da halt so einen Gott steuert und gegen eine andere Gottheit kämpft auf einer Karte. Und man hat sein Volk, muss halt gucken, dass es da ordentlich siedeln kann. Also man begradigt dann Land, damit die bauen können und die große Häuser bauen können. Und man hatte mehr Energie und irgendwann kann man dann bestimmte Wunder oder Seuchen oder sowas dann auslösen. Kann, keine Ahnung, Sümpfe beim Computergegner platzieren, einen Ritter losschicken oder irgendwelche Feuerwände, Vulkane, glaube ich. Irgendwann, wenn es dann zu langweilig wurde, hat man diesen Armageddon ausgelöst. Dann gab es praktisch den Endkampf in der Mitte der Karte. Und das war ein Spiel, was ich fantastisch fand und früher wirklich viele, viele Stunden gespielt habe. Das einzig Doofe war, dass es, dann doch immer wieder das Gleiche war. Es hatte, glaube ich, 1000 Level, aber die waren alle identisch. Also es gab mal verschiedene Untergründe, mal hat man auf einem Wiesenlevel gespielt, dann irgendwie wieder auf einer Kraterwelt oder einer Eiswelt. Das war so ein bisschen anders und die Spielregeln sind halt verändert worden. In manchen Welten konnte man dann bestimmte Wunder oder Seuchen oder so nicht auslösen oder der Computer konnte dann mehr als man selber, wenn man weitergekommen ist. Aber im Grunde genommen war es halt doch immer wieder das Gleiche und diese 1000 Level, die hat, glaube ich, niemand durchgespielt. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, dass es da halt auch einen Multiplayer-Modus gibt. Und dann, haben wir mit einem Null-Modem-Kabel eben auch mal ausprobiert. Ja, und dann kämpfen da halt dann zwei Spieler dann gegeneinander und das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Das haben wir sogar relativ häufig gespielt und ich glaube, das war so das erste Mal, dass wir halt zwei Computer zusammengestöpselt haben, um da mal irgendwas dann dann gemeinsam zu spielen. Ja, das war so die Vor-LAN-Party-Zeit. Das erste Mal, wo wir wirklich mit einem LAN-Kabel was versucht hatten, war bei mir ein paar Jahre später. Das muss irgendwie so zur Abi-Zeit, Mitte, Ende der 90er muss das irgendwie gewesen sein. Da habe ich mal meinen Computer mir geschnappt und bin damit zu einem Kumpel gefahren und dann haben wir den da aufgebaut, also auch nur zu zweit, aber das haben wir halt mit einem LAN-Kabel probiert, um Diablo 1 mal gemeinsam zu spielen. Das war auch echt toll. Das kam mir sogar noch ein bisschen mehr entgegen als das Populous, weil, wie gesagt, mir machen Koop-Spiele meistens dann doch mehr Spaß. Und da habe ich dann zum allerersten Mal ein Diablo in einem Multiplayer-Modus gespielt. Man konnte damals, glaube ich, ins Closed Battle.net, das war halt dann mit einer Internetverbindung, die wir bei Diablo 1 auch noch nicht hatten. Aber es gab da halt so eine Open Battle.net-Geschichte. Das heißt, da konnte man dann wirklich über LAN-Kabel oder so, also lokal eben Computer miteinander vernetzen und dann gemeinsam spielen. Und das war grandios. Diablo 1 ist ja auch jetzt nicht so wahnsinnig lang. Da haben wir, glaube ich, eine ganze Nacht durchgespielt, bis morgens um 6. Ah, genau, jetzt fällt mir das sogar ein. Da hatte ich Zivildienst gemacht und musste dann am nächsten Tag auch arbeiten. Und wir haben wirklich die ganze Nacht durchgespielt. Ich bin dann morgens um 6, glaube ich, nach Hause gefahren, habe geduscht, eine Kanne Kaffee getrunken und dann bin ich zur Arbeit gefahren und war dann entsprechend am nächsten Abend auch völlig im Arsch. Aber es war ein richtig schönes
Erlebnis. Und ganz wichtig bei Diablo, es müssen natürlich alle genau die gleiche Version haben. Immer brav alle Updates machen. Oder auch nicht. Aber ich glaube, die Versionsnummer hat ident sein müssen.
Das kann sein. Aber ich glaube, als wir Diablo gespielt hatten, hatten wir das einfach auf einer CD installiert. Und das war noch so die Zeit, wo man nicht dauernd irgendwelche Patches laden musste. Und also ich glaube, wir hatten einfach die installierte Version von der CD und die hat funktioniert. Wenn wir uns da ins Closed Battle.net, also übers Internet eingewählt hätten, dann hätte der wahrscheinlich dann auch erstmal stundenlang Updates geladen oder so mit so einer langsamen Modem-Verbindung. Aber das Problem hatten wir da nicht. Also das hat wirklich funktioniert.
Stimmt, das waren ja noch die Zeiten, da hat man sich Spiele gekauft, hat sie installiert und sie haben funktioniert.
Allgemein, man hatte sogar einen Datenträger. Da war das Spiel drauf. Die ganz Jungen kennen das ja gar nicht mehr.
Oh, ja. Ja, man ist nicht von einer Plattform abhängig und von den Willen, das Spiel noch zur Verfügung zu stellen, sagen wir es einmal so.
Da muss ich auch mal ganz kurz reingrätschen und abschweifen, weil da habe ich jetzt zwei Erfahrungen gemacht in letzter Zeit, die ich auch irgendwie so mittelmäßig super fand. Das eine war ein Fußballmanager, We Are Football 2024. Das neue Spiel von Gerard Köhler. Das Spiel ist gut, keine Frage, aber ich wollte es halt auch physisch haben. Ich bin dann zum Saturn gefahren, habe es mir gekauft. Ja, enthalten ist ein Datenträger. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es eine CD ist oder eine DVD. Da ist nur der Steam-Client drauf. Und dann ist halt ein Code drin in der Verpackung. Dann kann man den Steam-Code eintippen und dann wird das Spiel halt runtergeladen. Und da habe ich mir auch gedacht, Mann, Leute, also, dass ihr irgendwas produziert, damit man auch im Handel dieses Spiel ins Regal stellen kann, auch wenn das Ressourcenverschwendung ist, keine Frage. Das kann ich irgendwie verstehen, weil es für die Sichtbarkeit ja auch wichtig ist, ne? Aber da habe ich auch gedacht, also macht's doch richtig oder lasst auch von mir aus die DVD weg. Ein DVD-Laufwerk hat ohnehin keiner mehr. Und wenn da auch nichts weiter drauf ist als das Installationsprogramm von Steam, ja, dann hätte ich das vielleicht mit einem Beipackzettel irgendwie auch hingekriegt. Also das fand ich echt ein bisschen enttäuschend. Zumal das Ding dann auch noch Limited Edition hieß, weil sie halt überhaupt noch eine physische Version von dem Spiel gemacht haben. Aber nichts ansonsten dabei, keine Anleitung, kein gar nichts. Also nicht so schön wie beim Evercade zum Beispiel mit einer bebilderten Anleitung und so. Das ist ja da wirklich alles immer ganz okay. Ja, das war die eine Enttäuschung. Und das andere, wo ich jetzt auch gerade ganz aktuell lachen musste, ich habe mir Baldur's Gate 3 bestellt bei Larian. Und das habe ich mir bewusst für die Xbox One bestellt, weil da habe ich halt auch gelesen, dass das die Version ist, wo wirklich das komplette Spiel auf den Datenträgern ist. Dann habe ich das bekommen, ist auch eine schöne Box, also sieht wirklich auch gut aus und ist ja ein grandioses Spiel, glaube ich. Ich habe es noch nicht gespielt, aber ich habe es dann installiert und dann hat er erstmal Stunden wirklich geladen, die ganzen Daten von den Discs. Und als ich dann damit fertig war, kam dann der Hinweis, dass ich jetzt doch bitte 153 Gigabyte Updates laden muss, bevor das Spiel gestartet werden kann. Und ich dachte, okay, ich mach die Konsole aus. Über Nacht wird das jetzt irgendwie laden und dann, ja, super. Also, da muss man echt sagen.
Da kommt Freude auf.
Genau, da kommt Freude auf. Wenn das wirklich so der Status ist, den man momentan erreicht hat, dann kann man physische Spiele wirklich komplett vergessen. Also, das macht dann wirklich keinen Sinn mehr. Da lobe ich mir noch die Switch, die wirklich auch, da gibt's mittlerweile ja auch viele Spiele, für die Updates erscheinen, aber bei manchen Modulen, die kauft man, legt die ein, spielt die und ein Jahr später ist das Spiel immer noch genau in der gleichen Version und man muss nichts runterladen oder so.
Ja.
Ja, aber das ist leider eine Ausnahme geworden.
Verrückt. Naja, aber gehen wir mal ein Stück weiter hier LAN-Party-mäßig, wie es dann weiterging. Weil bei mir ging es dann so richtig weiter in der Ausbildung. Ich hatte ja Systemelektroniker gelernt bei einer recht, recht großen Firma. Und wir hatten halt im Ausbildungsjahrgang hatten wir sowohl Systemelektroniker, also auch Fachinformatiker Anwendungsentwicklung, Fachinformatiker Systemintegration. Gab es also viele verschiedene Berufszweige bei uns. Und im Berufsbildungszentrum hatte halt ja, jede Sparte so einen eigenen Bereich gehabt. Und da hatten ein Haufen Rechner gestanden. Und zwar halt alles übers Intranet vernetzt. Und dann kam es dazu, das war aber dann schon so ziemlich gegen Schluss im letzten Ausbildungsjahr, dass dann regelrecht Fachinformatiker spielen jetzt wieder gegen Systemintegratoren. Und da hatten wir dann vor allem ein Spiel, hatten wir wirklich wie Bolle gespielt. Und das war ein Mod zu Half-Life namens Day of Defeat. Das war, da gab es eine Map, die hieß Hill. Also Dot Hill war immer so die Abkürzung, mit der man es gestartet hat. Und das war so Zweiter Weltkrieg halt. Man muss dann halt so in so einem Valley halt hat man gestartet und muss dann so eine Basis einnehmen. So, und die einen hatten halt an der Basis gestanden, die zu verteidigen, und die anderen hatten halt gestürmt. Und das hat wirklich Spaß gemacht wie Sau, ne? Weil man das dann so mit 20, 25 Leuten halt parallel dann damals gespielt hatten. Und das war zwar schon ein bisschen in die Jahre gekommen damals, Descent. Descent war ja das hat unter der Erde gespielt. Man hatte so eine Art Raumschiff auch gehabt, wo man durch so ein Tunnelsystem ja dann geflogen ist. Das hat man auch noch ziemlich gespielt, aber Dot Hill war halt ja die Nummer eins gewesen. Sondern hat das Ganze sich dann so entwickelt, dass man gemeint hat, okay, jetzt könnte man sich ja auch mal wirklich außerhalb vom, man hat natürlich auch gelernt, sowas nicht, ne? Aber man könnte sich ja mal außerhalb hier
natürlich
vom Beruf, könnte man sich ja auch mal treffen und vernetzen. Und jetzt greift das eine in das andere rein, weil, ja, damals Big Tower, ne, war als on vogue. Und da hat das dann so ein bisschen mit Case Modding angefangen. Und da hatte ich dann die Idee, okay, Laptop, alles schweineteuer, aber irgendwas muss ich da machen, dass das Ding mobiler wird. Und dann hatte ich im Internet irgendwo gesehen, da hat sich jemand einen Rechner in einen Alu-Koffer eingebaut. Und das Gleiche hatte ich dann auch gemacht. Da hatte ich euch auch noch ein Bild, glaube ich, vor ein paar Tagen geschickt. Mhm. Also ich hatte da mehrere Versionen. Da hatte ich einfach so einen Alu-Koffer, hatte ich mal gekauft. Hat man dann selber so ein bisschen Halterungen hier zurecht gebastelt, gemacht aus Blech und Heißkleber und alles. Und hat dann quasi mein Desktop-Gehäuse war so ein ganz popliger, was heißt popelig, ich hatte noch ein bisschen aufgehübscht, ein Alu-Koffer. Das heißt, einen Rechner konnte ich immer ohne Probleme halt einfach unterm Arm klemmen, überall mitnehmen. War nur noch das Problem mit dem Monitor halt immer, ne? Und der hat ja auch sein Gewicht gehabt. Also es war ätzend gewesen. Da hatte ich damals, weiß ich noch, hatten wir uns einmal auch zwei, drei Leute aus dem Lehrjahr, hatten wir uns auch getroffen. Das war schon ein bisschen später. Da hatten wir Medal of Honor, Elliot Assault, hatten wir auch ganz oft, sag ich mal, vernetzt gespielt. Es gab auch ein paar Maps. Da war eine, war Stalingrad, das war so Häuserkampf. Da hat man auch ganz, ganz oft lange dran gesessen. Und da hatte ich mal so eine verklärte romantische Vorstellung, hat man gedacht, Mensch, wenn man jetzt doch einen Laptop hätte, einfach nur einen Laptop unter den Arm klemmen, einfach überall mitnehmen, den scheiß Monitor. Ja, könnte man sogar mit dem Moped, könnte man einfach einen Laptop in den Rucksack reinmachen. Ne? So braucht man immer einen halben Kombi. Das waren immer so die Traumvorstellungen damals, oh, wenn ich jetzt auf einen Schlag reich wäre, Moped und einen richtig starken Laptop von Alienware oder so. Ne? Das war so Traumvorstellung.
Ja, das stimmt. Vor allem Laptops waren ja damals, also spieletaugliche Laptops waren ja wirklich unerreichbar. Ne? Ich meine, heute geht das ja alles irgendwie.
Ja.
Aber das hat ja damals echt ein Vermögen gekostet. Das konnte sich kein normaler Mensch leisten. Also niemand, den ich kenne, der hatte wirklich einen Gaming-Laptop.
Nee, also wir hatten auch bei uns im Lehrjahr, hatten ein, zwei Stück, die hatten sich dann wirklich einen Laptop gegönnt. Und aber ja, du konntest halt viele, gerade so 3D-Shooter oder so, ne, da waren die am Limit gewesen. Ich hatte mal irgendwann, das war so 2003, müsste das gewesen sein auch, da war ich bei der Bundeswehr. Und da hatte ich mal dann auch einen Laptop, auch über einen Arbeitgeber recht günstig bekommen. Und da lief so mit Ach und Krach I'm Going In drauf. Das war auch so ein 3D-Shooter. Und das erste Star Trek Voyager, Elite Force. Aber das war schon alles eine runtergeschraubt ohne Ende und kleinste Auflösung und hin und her, ging dann einigermaßen, aber das war weit, weit weg von Gaming-Maschinen.
Ja, also so einen coolen Koffer hatte ich damals nicht, wobei ich muss mich auch korrigieren, meine erste Netzwerkerfahrung, das war gar nicht das Null-Modem-Kabel, sondern, und das trifft bei euch wahrscheinlich auch zu, oder zumindest bei einem, Gameboy und Dialogkabel.
Stimmt. Ja, stimmt.
Ist ja auch nichts anderes.
Stimmt. Oh ja.
Stimmt.
Aber da war nichts. C64 hat sich nicht so einfach vernetzen lassen können. Also zumindest auch nicht zum Spielen. Nee. Danach, also LAN-Partys hatte ich schon auch. Also selber veranstaltet habe ich keine. Ich war immer nur zu Gast. Aber ansonsten in der Schule, auf den Schul-PCs, das Netzwerk hat man nicht wirklich nutzen können. Leider. Sonst wäre der Unterricht vielleicht zumindest ein bisschen interessant gewesen. Aber bei den LAN-Partys, da, ja, man hat da schon einiges mitschleppen müssen. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, welchen PC ich da hatte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch der Sky Tower war, dass ich den herumgeschleppt habe. Nein, das kann ich mir am besten nicht vorstellen. War schon der Monitor schwer genug. Das war zwar erst noch ich hatte sogar nur 14- und 15-Zoll Monitor, also so einen Luxus wie einen 17- oder vielleicht sogar 21-Zoll Monitor. Röhrenmonitor, den hatte ich damals nicht, aber die waren ja trotzdem schwer genug, diese Teile. Und dann ist man halt in den Raum und fängt an aufzubauen und jeder fängt an aufzubauen. Und das, also ich sag's einmal so, irgendwas hat immer gefehlt. Entweder ein T-Stück oder irgendwer muss nochmal wegfahren, weil der Endwiderstand gefehlt hat. Und bei jeder LAN-Party gab es immer mindestens eine arme Sau, bei denen hat es nicht funktioniert. Alle konnten spielen, bis auf einen. Und man hat immer gehofft, dass man nicht dieser eine ist, sondern irgendjemand anders. Ja, dann ist man in den Reihen.
Sorry, ich wollte nur sagen, das Fiese ist ja auch, dass man meistens auch wirklich nicht rausgekriegt hat, warum es nicht funktioniert hat. Ne? Aber ich glaube, die Erfahrung, die haben wir alle gemacht. Ich habe es ja auch im Intro gesagt, irgendwie, das war ja oft so eine Erfahrung. Die halbe Nacht ist eigentlich schon oben, bis die Scheiße überhaupt irgendwann mal funktioniert hat. Ich glaube, wir haben alle Albträume von dem Begriff TCP/IP irgendwann mal gehabt. Mhm. Ja, aus welchen Gründen auch immer. Du hast ja vorhin schon ein Beispiel genannt, dass die Kabel, dass die ganze Verkabelung auch nicht ganz so simpel war. Das hat immer irgendwie nicht funktioniert. Und man war echt heilfroh, wenn es dann irgendwann lief.
Ich weiß noch später dann Cross-X-Kabel. Ja. Kennt ja heute fast auch keiner mehr. Mhm. Wenn die du halt Ethernet zu Ethernet gespielt hast, Rechner gegen Rechner. Und dann musstest du ja ein Kabel haben, wo es halt gekreuzt war drin, dass das funktioniert hat. Und dann später gab es ja dann Netzwerkkarten. Da konntest du die Netzwerkkarte einfach so einstellen. Dann hat einer halt seine Netzwerkkarte quasi intern gekreuzt und dann konntest du auch mit einem normalen Patch-Kabel dann gegeneinander spielen. Aber ich weiß noch, ja, Cross-X-Kabel war damals hoch im Kurs.
Ja, es ist ja auch eigentlich logisch, weil du verbindest ja sonst einen Eingang mit einem Eingang. Also
das war allein dann schon nützlich, wenn man dann später mal wirklich mal einen Laptop hatte zum PC und wollte dann mal Daten übertragen und hin und her. Ne? Und ich sag mal, Router wie heute gab es damals ja auch noch kaum. Das war ja alles so noch gerade so vor DSL gewesen, zumindest bei mir. Ich hatte ja einen normalen Analogmodem noch lange, lange im Internet verbracht. Deshalb, das war schon eine witzige Sache damals. Also Pioniergeist irgendwie, oder?
Ja, da hat sich schon einiges zum Positiven verändert. Und vor allem, man muss sich vorstellen, da hast du nachher, je nachdem wie viele Leute dabei sind, 4 Leute, 5 Leute, 8 Leute, 10 Leute in einem Raum. Jeder mit einem PC, mit einem Röhrenmonitor. Alles verursacht Hitze und schlechte Luft. Ja. Also ich weiß nicht, wie das für jemanden gerochen hat, für einen Externen, der nach, keine Ahnung, 3 Stunden LAN-Party mal in den Raum gegangen ist. Vielleicht hat man auch sicherheitshalber irgendwo eine Kerze anzünden sollen und wenn die erlischt, schnell lüften, weil sonst erstickt man, keine Ahnung, oder einen Wellensittich aufstellen oder so. Dann kann auch sein, dass er runterkippt, genau, wegen dem Schweißgeruch dann.
In den Eistee.
Ja.
Man hätte da wahrscheinlich so ein Spiel irgendwie draus machen können, Gerüche raten, irgendwie Wacken oder LAN-Party oder so. Es wäre ja nicht so einfach gewesen manchmal.
Und also ich kann mich an 2 LAN-Partys erinnern, dass die unterschiedlicher nicht sein könnten und man kann dann auch fast raten, warum. Bei der einen LAN-Party haben wir eigentlich nur gespielt. Bei der zweiten LAN-Party, und Kaffee getrunken, viel, viel Kaffee getrunken. Bei der zweiten LAN-Party haben wir nicht allzu viel gespielt, dazwischen ist Bier getrunken worden und danach wollten alle unbedingt weg auf eine Party, weil ich dann urangepisst war. Ich sage nur eine LAN-Party hat am Land stattgefunden und eine in der Stadt. Jetzt dürft ihr dreimal raten, welche war. Es ist halt, im Land wird da mehr gesoffen. Aber wenn ich schon meinen PC irgendwo hinbringe für eine LAN-Party, will ich auch spielen. Aber gespielt haben meistens, naja, Ego-Shooter auf der einen Seite. Blood war auch super. Und StarCraft.
Wollte ich gerade sagen, StarCraft war auch noch so ein Ding.
War nächtelang gespielt. Und die Partien haben da teilweise ewig gedauert. Aber es war einfach super.
Ja, total.
Und was war das? Ich glaube, es war Decent Free Space. Hat das einen Multiplayer? Gute Frage, gell? Wenn Decent Free Space ein Multiplayer hat, war es Decent Free Space. Das war auf alle Fälle irgendein Weltraum-Shooter, den wir da gespielt haben. Das war auch cool. Mhm. Und ja.
Nee, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich dachte, du warst durch.
Ja, und man munkelt auch, also ich habe da keine Erfahrung damit, aber man munkelt auch, dass da auch immer fleißig irgendwelche Dateien getauscht worden sind. Aber ich habe davon nur gehört.
Ja, sowas habe ich auch mal gehört.
Ja.
So ganz am Rand.
Lieder und so, aber würde ich nie machen.
Ja, schön. Ja, wie war es bei mir? Ich überlege gerade, also StarCraft war ja auch so ein Spiel, was wir häufig mal gespielt haben. Generell so LAN-Partys, ich meine, was lief da meistens? Irgendein Echtzeit-Strategiespiel, so Quantum Conquer oder sowas. Oder Age of Empires war ja da auch ein ganz beliebtes, das habe ich auch viel gespielt. Oder halt Shooter. Und ja, da ist es halt bei mir auch so, dass, also das sind beides nicht meine Lieblingsgenres. Ego-Shooter habe ich sogar relativ wenig gespielt und ich spiele die relativ selten oder heute eigentlich überhaupt gar nicht irgendwie Multiplayer, weil ich einfach viel zu schlecht bin. Ich werde da immer sofort abgeballert, wenn ich irgendwas im Netz spiele oder so. Ich staune auch immer, ich schaue meiner Tochter ab und zu mal zu, die spielt ganz gerne Fortnite, die spielt relativ wenig, aber manchmal hat sie dann auch echt Bock und zockt mal so einen Abend Fortnite, auch mit Freunden zusammen.
Für Fortnite.
Ja. Was auch völlig okay ist, also auch vom Alter und so, die ist ja schon 20, die kann machen, was sie will.
Hey, ich hab's auch gespielt.
Nee, und ich staune halt immer, wie schnell die da auch ist, wie schnell die reagiert, wie schnell die irgendwelche Barrieren aufbaut, um irgendwas abzuwehren. Und wenn ich das versuchen würde, ich wäre da immer wahrscheinlich der Erste, der da stirbt. Also da habe ich irgendwie keine Chance. Und
gerade Zwischenruf noch, weil am Wochenende war mein bester Freund, der wohnt mittlerweile ein bisschen weiter weg, in Freiburg war zu Besuch. Da hat man dann auch mal kurz einfach meinem Sohn zugeschaut, der Fortnite gespielt hat.
Irre, oder?
Und da kam man dann auch zu dem Schluss, allein mit dem Controller. Unmöglich,
ja. Ne?
Unmöglich. Aber umgekehrt, wenn ich meinen Sohn dann an den PC sitze und sage, hier, Maustastatur, dann sagt er auch zu mir, Alter, wie konntest du damit jemals spielen? Das geht doch gar nicht. Wie soll man da reagieren können? Und der sitzt dann so ganz nonchalant mit dem PlayStation-Controller in der Hand und zielt und sniped und macht so ganz lässig, wie du sagst, dann bauen die Sachen, ne, und blockieren und springen und hüpfen und ducken. Und ich sitze dann einfach nur da und denk mal, ja, ne? So, das ist unmöglich für mich.
Genau.
Ja, wenn ich Fortnite gespielt habe, dann immer nur null bauen. Die machen mich wahnsinnig mit den Herumgebaue.
Ja.
In diese Geschwindigkeit.
Ja, finde ich
furchtbar. Und schon sind die 50 Meter über mir.
Ja, ja, genau.
Jetzt schieße ich aber die Barriere weg. Schieße die Barriere weg. Zuck ich schon wieder da. Nein, das macht mich wahnsinnig. Vor allem, weil ich selber nicht kann.
Ja, ja.
Ganz genau, da hast du echt keine Chance. Und es ist bei uns halt auch so, wie du mich ja gerade das gesagt hast, so mit Maus und Tastatur kriege ich das auch so einigermaßen hin. Das war halt die Übung, ne? Die ist dann halt irgendwie auch da. Aber mit einem Controller, mit so einem Analogstick, da treffe ich überhaupt nichts, wenn ich da irgendwo versuche, mal präzise zu zielen oder so. Das geht halt echt gar nicht. Und
da können wir noch sagen, wir waren dabei, als der liebe Gott die WASD-Steuerung kreiert hat.
Oh ja, die hat sich bewährt. Die hat sich absolut bewährt.
Wir waren dabei, als es noch keine Zielhilfe gegeben hat, die einen Kopfschuss registriert, obwohl man einen Meter daneben geschossen hat.
Ja, mit der Maus konntest du das wirklich noch präzise machen. Ne? Ja. Das hat funktioniert. Da hast du dein Fadenkreuz genau ausgerichtet und dann hat das auch geklappt.
Ja, das ist wie gesagt, sowohl Sohn als auch Tochter, die machen das mit dem Daumen.
Ja.
Das ist eine wahre Pracht.
Ich finde es auch, naja. Aber jedenfalls, generell sind Shooter gar nicht so mein Ding. Und ich glaube, den letzten Shooter, den ich wirklich, also als die ganz neu waren, war ich auch hin und weg, als dann, weiß nicht, Wolfenstein 3D irgendwann rauskam, wo du dich da durch das Nazi-Schloss ballerst oder das erste Doom oder so, das habe ich natürlich auch ohne Ende gespielt, weil das war der Hammer auf einmal. Sowas gab es halt vorher wirklich nicht, sowas Vergleichbares. Das war irre.
Vor allem so flüssig, ne?
Ja, gerade genau.
Das Wolfenstein war ja unheimlich flüssig, sogar auf dem 286er.
Ja.
Mal so ein bisschen das Ganze noch runtergeschraubt. Das war Wahnsinn gewesen, wo ich mal gedacht habe, wow.
Mein Leben.
Das war für die Zeit absolut fantastisch. Und ich glaube, den letzten Shooter, den ich wirklich intensiver gespielt habe, das war Half-Life. Weil Shooter mit einer Story, das fand ich dann halt auch spannend, aber das habe ich halt auch nie im Multiplayer gespielt. Aber jetzt mal zurück zu den LAN-Partys. Ich kann mich an eine Party erinnern, das habe ich, glaube ich, auch noch nie erzählt, weil das auch eigentlich eine ziemlich beschissene Aktion war. Mittlerweile ist das ja verjährt. Und uns hört ja eh keiner zu. Wir hatten uns da mal bei einem Freund eingenistet und haben zu sechs, zu siebt oder sowas da im LAN gezockt. Und das Problem oder das Spezielle dabei war, dass wir das im Büro seiner Eltern gemacht hatten. Die waren selbstständig. Ja, das Büro war natürlich abends leer. Und dann sind wir da halt einfach eingeritten und haben uns da an die Bürocomputer gesetzt. Damals, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was das für ein Betriebssystem war, ob das Windows 2000 war oder noch irgendwas Älteres. Damals war das halt auch einfach nur nicht so, dass du da dein Login irgendwie erstmal abgefragt bekommen hast, wenn du den PC hochgefahren hast oder so, sondern du hast die Dinger eingeschaltet und du warst drin. Mhm. Und wenn man halt überlegt, wir waren da wirklich im Firmennetzwerk, da waren die ganzen Kundendaten und alles Mögliche auf den Rechnern. Und wir haben da einfach Spiele installiert und haben da die ganze Nacht durchgezockt. Also so im Nachhinein denke ich auch, das war echt eine Scheißaktion. Wenn da irgendwas schiefgelaufen wäre, dann hätten wir da so den Hintern versohlt bekommen. Aber na gut, hat man sich darüber natürlich damals keine Gedanken gemacht. Das war auch so ein Abend, ja, mit einer Kiste Bier, Pizza bestellen und irgendwie die ganze Nacht durchzocken. Und da haben wir zwei Spiele gespielt. Das eine war Unreal Tournament. Das ist halt auch so ein ganz klassischer Multiplayer-Shooter.
Stimmt.
Den fand ich damals wirklich auch gut. Den habe ich dann auch eine Zeit lang gespielt, auch wenn es, wie gesagt, nicht so mein Lieblingsgenre war. Aber das Ding war schon toll.
Ja, war auch von der Grafik her damals top-notch gewesen.
Genau, das war schon richtig gut. Und wir hatten da noch eine Mod drauf. Da hatte ich jetzt vorhin auch nochmal gegoogelt, aber die habe ich nicht mehr gefunden, also auch den Namen nicht mehr gefunden. Ich erinnere mich da nicht, was das für eine Mod war. Ich weiß nur noch, dass sie das ganze Spiel so ein bisschen realistischer gemacht hat. Also Unreal Tournament war ja halt auch so, dass man da rumgerannt ist und Medipacks gefunden hat und auch durchaus ein paar Schüsse aushalten konnte, wenn man dann schnell genug weggerannt ist und sich wieder geheilt hat, dann war man wieder fit und konnte weiterspielen. Und wir hatten da so eine Mod, da ging es eben ganz klassisch irgendwie, keine Ahnung, hier Special Forces gegen Terroristen, und das hat das alles so ein bisschen realistischer gemacht. Wenn du da einen Kopfschuss oder so bekommen hast, war halt auch wirklich Schluss, dann warst du sofort tot. Und es gab auch keine Medipacks, die du irgendwo einsammeln konntest oder sowas. Also da musstest du wirklich sehr aufpassen. Und das war total geil. Und da haben wir dann zwei Teams gebildet und dann, ja, wahrscheinlich 3 gegen 3. Ich glaube, wir waren zu sechst 3 gegen 3 gespielt, haben uns in 2 Büroräume gesetzt, also teamweise zusammengesetzt und dann da gezockt. Und das hat unglaublichen Spaß gemacht. Also da haben wir dann auch wirklich die ganze Nacht durchgespielt, bis wir dann irgendwann mal was anderes ausprobieren wollten. Und dann haben wir ein Spiel gespielt, was sehr untypisch ist für einen Multiplayer eigentlich. Dann haben wir GTA gespielt, und zwar GTA 2. Ich weiß nicht, ob euch das noch was sagt. Die ersten beiden GTA-Teile, die waren ja so von so einer Obendraufsicht. Die sahen so ein bisschen aus wie das erste SimCity oder so. Also das hatte noch gar nichts mit den 3D-GTAs zu tun. Aber die fand ich echt gut. Und bei GTA 2 gab es auch einen Multiplayer-Modus, der relativ unscheinbar war und auch gar nicht so richtig spannend. Aber wir hatten da trotzdem viel Fun. Da war dann einer immer derjenige, der von den anderen gejagt werden musste. Also du bist dann durch die Stadt gerannt, konntest dir halt auch Autos schnappen oder zu Fuß irgendwo hinrennen und wegrennen und musstest einfach versuchen, so lange wie möglich zu überleben. Und die anderen haben dich halt abgeballert, überfahren, was auch immer. Die haben alles getan, um dich irgendwie zu killen. Das hat dann auch immer mal gewechselt. Dann wurde da, glaube ich, sowas eingeblendet. Dann stand da irgendwie, you are it. Und dann musstest du halt, okay, du bist jetzt gerade der von allen gejagt wird. Und dann hast du dich da in dieser Stadt in irgendeinem Winkel verschanzt. Das ist den anderen auch angezeigt worden, wo man war, so ungefähr, also mit Pfeilen. Du konntest dich da so nicht jetzt einfach irgendwie verstecken und dann da ewig warten oder sowas. Die haben dich schon gefunden. Aber das hat auch unglaublich viel Spaß gemacht, obwohl GTA 2 ja nun also wirklich kein Multiplayer-Spiel war. Aber ja, das war so mit die schönste LAN-Party, an die ich mich eigentlich erinnern kann.
Was ich ganz witzig finde, worüber mal gar nicht so jetzt, oder keiner von uns hat es aufgezählt, war Counter-Strike. Ich muss ja gestehen, ich habe noch nie in meinem Leben eine Runde Counter-Strike gespielt. Aber das war doch damals auch so voll das Ding.
Counter-Strike habe ich nie im LAN gespielt. Ich hatte es nur einmal, weil ich Half-Life 2 gekauft habe. Da war Counter-Strike Source dabei.
Stimmt, da waren die dabei
gewesen. Und die alten Counter-Strikes, die habe ich einmal auf dem Flohmarkt Half-Life Blue Shift gekauft. Aber das war dann der Code, der hinten drauf war. Also es waren nur noch CDs, aber da waren doch noch die CD-Keys hinten drauf. Den hat man bei Steam registrieren können. Und dann war das aber der Key von der Orange Box, wo eben auch Half-Life 1 dabei war, Blue Shift, Counter-Strike und so weiter und so fort. Aber ich bin in kompetitiven Ego-Shootern so unglaublich schlecht. Das macht keinen Spaß. Also mir macht das überhaupt keinen Spaß, weil ich immer gleich am Sterben bin. Counter-Strike habe ich dann übers Internet gespielt, Counter-Strike Source, und da habe ich immer nur Gun-Game gespielt, weil wenn ich da erschossen bin, dann kann ich gleich wieder respawnen und für jeden Frag bekommt man dann eine bessere Waffe. Das macht ein bisschen Spaß, aber ansonsten bin ich immer nach, keine Ahnung, 20 Sekunden tot und muss warten, bis die Runde vorbei ist. Nee. Also wenn Ego-Shooter, dann eher miteinander, eben wie Doom oder Blood oder wird das geheißen, Hidden and Dangerous haben wir auch gespielt. Da weiß ich aber gar nicht, ob das mit oder gegeneinander.
Das kenne ich auch, ja.
Das war ja damals so, da, also für uns war das noch so, das ist ja urarg, das Spiel, weil einem da Gliedmaßen weggeschossen werden können, also zumindest bei Explosionen oder so. Man hat zwar kein Blut gesehen, aber bei den Beinen haben halt dann die Polygone unter den Knien gefehlt.
Also ich weiß noch, da war damals so Novum, war Soldier of Fortune. Das hatte doch, war eins der ersten Spiele, da konntest du über 20 oder 20 verschiedene Körperregionen dann ansteuern und treffen.
Das war cool.
Und das war ja auch.
Ich meine, natürlich nicht, ich verurteile sowas.
War ja damals, nein, ganz böse, wir verurteilen das, aber war eins der brutalsten Spiele, glaube ich, damals. Und ist, glaube ich, sogar noch indiziert, ne? Bis heute.
Ja, da sind wir froh, dass wir das unter AT veröffentlichen. Also wir können ruhig sagen, das Spiel ist super. Macht echt Spaß. Wir müssen uns kein Blatt vor den Mund nehmen.
Du kannst es zumindest sagen.
Also der Podcast wird auf spielosophen.at veröffentlicht. Steht mein Name, meine Adresse, Österreich. Passt. Scheiß auf Indizierung.
Oh, das war so gut.
Aber dann haben wir ja schon das Thema für die nächste Folge. Das wären dann die besten noch indizierten Spiele.
Da kann ich endlich mal über meine ganzen Lieblingsanimes von damals reden, die heute noch irgendwo im Giftschrank liegen.
Hießen die Anime oder Hentai oder wie nennt man das?
Ja, da verschwimmen die Grenzen.
Ich habe da keine Ahnung von.
Ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung, von was ihr da redet. Was übrigens bei den LAN-Partys, was hat die so besonders gemacht hat, oder was man sich halt heutzutage auch nicht mehr so, es ist ja nicht mehr das Gleiche, wenn man im Internet spielt, weil du bei den anderen Leuten warst, du hast sie gesehen, du hast mit denen reden können, du hast sie schimpfen können, du bist selber geschimpft worden, du hast gemerkt, wenn sie sich ärgern, das war der Spaß an dem Ganzen. Mhm. Das kann man halt schwer ersetzen, auch wenn man im Voice-Chat ist oder meinetwegen auch mit Webcam, das ist ganz einfach nicht das Gleiche.
Ja.
Aber es ist halt schon angenehmer, als den Computer irgendwo hinschleppen. Aber trotzdem, es fehlt was. Auf jeden Fall.
Aber das war, jetzt wo du es sagst, das fällt mir auch ein, in unserer LAN-Party da in dem Büro, da war das dann auch so, ich habe irgendwann mitbekommen, dass ein sehr guter Freund von mir, der in dem anderen Team war, der hat sich immer wieder an der gleichen Stelle versteckt, irgendwie in so einem Gebäude, an so einer Mauer, keine Ahnung. Und man konnte auch Granaten werfen. Und ich bin dann einfach mal so wirklich auf Verdacht dahin gelaufen, stand auf der anderen Seite der Mauer und habe da eine Granate drüber geworfen. Dann hat es Bumm gemacht und dann kam die Anzeige, dass Sven halt draufgegangen ist. Und ich habe mich so gefreut. Ich habe so diebisch, also so wirklich ganz fies schadenfroh gelacht. Es tat mir dann auch leid, aber es war halt so lustig, dass ich ihn da erwischt habe, obwohl ich ihn nicht gesehen habe, weil ich einfach vermutet habe, der steht da bestimmt wieder. Und da kam dann so ein ganz gehässiges, nachgeäfftes Lachen aus dem Nebenbüro wieder zurück. da hat man noch so richtig gemerkt, wie sich der andere jetzt gerade geärgert hat. Und Ah ja, jetzt, wo du das sagst, das sind so Erlebnisse, die speichert man dann irgendwie ab. Mhm. Da zehrt man dann eine Weile von.
Ja.
Ja. Ich habe ansonsten noch ein anderes Multiplayer-Erlebnis, was ich noch erzählen wollte. Das hat jetzt eigentlich nichts mit LAN-Partys zu tun, aber das war auch so ein ganz kurioses Event und das passt irgendwie doch dann ganz gut da rein. Und zwar hatte ich einmal sowas erlebt. Ich war in Düsseldorf. Das war 2010, da habe ich eine Fortbildung gemacht. Da habe ich beruflich eine Fortbildung gemacht. Und ich bin da fast ein Jahr lang jeden Samstag in so ein blödes Tagungshotel gefahren, um mir da einen Kurs anzutun. Ja, dann ist das halt immer so, ne, wenn man da morgens ankommt in dem Hotel, dann guckt man in der Lobby auf die Beschilderung, um zu sehen, weil die ja mehrere Tagungsräume haben, wo muss man denn jetzt hin? Und dann steht da halt, was in Raum 1 stattfindet, in Raum 2, in Raum 3 und so weiter. Und dann habe ich uns gesehen und habe gesehen, dass auf dem Schild dann auch noch drauf stand, irgendwie in dem großen Saal, Kick-Off. Und ich habe mir da gar nichts bei gedacht, dachte nur, na, das habt ihr ja irgendwie bescheuert beschildert, weil Kick-Off, also ich habe halt vermutet, dass das so eine, naja, wie man das so halt irgendwie kennt, so im beruflichen Kontext, eine Kick-Off-Veranstaltung, also eine Auftaktveranstaltung von irgendeiner Firma oder so. Und die haben halt vergessen, da den Namen der Firma, die da halt ihr Kick-Off-Meeting macht oder sowas hinzuschreiben. Ne? Gut, dann bin ich halt in meinen Raum gegangen und habe mich da in meinen Kurs gesetzt und mir Steuerrecht angehört. Und irgendwann, 2 Stunden später, war dann die erste Kaffeepause. Und dann sind wir raus. Und in dem Hotel, das ist halt ein ganz normales Tagungshotel gewesen, da sind die meisten Leute dann doch irgendwie ein bisschen schicker unterwegs gewesen, also weil es halt im beruflichen Kontext war, irgendwie mit Hemd oder so und vielleicht auch Krawatte. Und da kamen mir dann auf einmal so relativ viele, ja, zottelige Nerds entgegen, was mich da schon im Hotel irritiert hat. Und dann ist mir aufgefallen, dass dann der eine oder andere da auch einen Fernseher unter einem Arm hatte und einen Amiga unter dem anderen. Und dann bin ich hellhörig geworden und dachte, jetzt muss man mal gucken, was da abgeht. Und dann habe ich festgestellt, dass ich da mitten in die Kick-Off-Weltmeisterschaft 2010 reingestolpert bin. In die Weltmeisterschaft von dem Fußballspiel Kick-Off, das kennt ihr ja bestimmt, von Dino Dini.
Ja, das ist ja dann genau dein Ding
gewesen. Ja, genau. Das ist auch so eins meiner Lieblingsspiele damals gewesen. Ja, dann bin ich da rein und habe halt gesehen, das war so ein großer Raum in dem Hotel. Und da waren dann etliche Leute, die hatten da, klar, ein Amiga mit einem Nullmodem-Kabel konnte man den auch verbinden. Das haben wir bei Populous auch gemacht. Aber Kick-Off hat das halt gar nicht angeboten. Aber da waren dann halt wirklich etliche Teilnehmer, die ihren Computer und einen Fernseher da mitgeschleppt haben und da aufgebaut haben. Und dann hatten die da so eine Pinnwand, wo der Spielplan aufgelistet war. Und dann haben die halt gegeneinander Kick-Off gespielt und den Spaß ihres Lebens gehabt. Und ich weiß noch genau, wie ich dann an den ganzen Tag da in meinem Kurs gesessen habe und mir irgendwelche langweiligen Paragraphen angehört habe und gedacht habe, wo bist du jetzt eigentlich gerade falsch abgebogen? Was hast du jetzt eigentlich falsch gemacht? Warum bist du nicht da drüben in dem anderen Raum?
Ja, du hörst da den Vortrag über Steuerrecht an, während im Nebenraum Kick-Off gespielt wird.
Das war schon hart, ja. Das war schon echt hart. Und ja, ich habe dann halt auch noch mal gegoogelt und habe mal geschaut und das war dann wirklich lustig. Ich bin mit dem einen dann auch ins Gespräch gekommen. Es war auch jemand aus Düsseldorf. Und das war auch so ein Nerd, der hatte halt mitgespielt. Ich weiß nicht, ob der deutscher Meister war oder sowas. Und da haben wir dann festgestellt, dass er zufällig auch ganz in der Nähe von meinem Büro gearbeitet hat. Und dann haben wir uns dann auch mal nach Feierabend getroffen. Und der hatte wirklich im Lager von seiner Firma, mit seinem Chef irgendwie abgesprochen, dem war das egal. Da hatte er dann in so einem Lagerraum auch einen Fernseher und so ein Commodore 1084S Monitor und einen Amiga hingestellt, Competition Pros. Und dann hat er da Kick-Off gespielt in seinen Pausen. Irgendwann bin ich mal nach Feierabend dahin. Dann haben wir da auch eine Runde gezockt. Der hat mich natürlich meistens platt gemacht. Wobei irgendwann habe ich immer ein 2-2 abgerungen. Da war ich total stolz. Was ja bei Kick-Off gar nicht so einfach ist, wenn man das kann, weil die Steuerung ja bockschwer ist. Dann haben wir uns, ein paar Mal haben wir uns noch getroffen, weil der auch total happy war, dass er mal gegen einen Menschen spielen konnte, um zu trainieren. Der ist ja dann wirklich auch zu Turnieren gefahren. Und wenn du immer nur gegen den Computer spielst, dann weißt du natürlich auch ganz genau, was du wann machen musst, damit du dann irgendwie im richtigen Winkel die Tore triffst. Und da haben wir uns dann ja 2-3 Mal irgendwie getroffen und dann gegeneinander gespielt. Irgendwann ist das dann aber auch wieder eingeschlafen. Aber das war echt lustig. Und ich habe gesehen, diese Weltmeisterschaften, die finden wirklich jedes Jahr statt. In der Corona-Zeit war halt ein paar Jahre nichts, aber mittlerweile gibt's die auch wieder. Und es gibt da immer noch so eine kleine Community, die sich dann halt trifft zum Kick-Off-Spielen. Ja, schon irgendwie cool.
Lustig, dass immer noch auf einen Amiga Kick-Off-Weltmeisterschaften, gut, in kleinen Kreis, aber trotzdem, sagen wir mal, Turniere ausgetragen werden.
Ja, ja, total. Und ich hatte auch gesehen, es gibt, weiß nicht, ob ihr das kennt, so ein Fußballmagazin hier in Deutschland, 11 Freunde heißt das. Das ist wirklich auch eine sehr schöne Zeitschrift. Die haben da sogar mal irgendwann einen relativ langen Artikel, der ist auch im Internet frei lesbar, also ohne Paywall, haben da auch ein Interview mit ihm gemacht und mit ein paar Leuten und da über diese WM mal berichtet. Das fand ich auch ganz spaßig. Halt speziell, aber halt wirklich auch so eine, wenn das so eine kleine, enge Community ist, da kennt natürlich auch jeder jeden. Die freuen sich halt auch jedes Jahr, wenn sie sich wiedersehen. Ne?
Mm, klar, das ist ja absolute Nische dann. Das ist ja die Nische in der Nische.
Ja, ja, total. Und da wird dann auch wirklich auch der Urlaub geplant. Da wissen die halt, ja, nächstes Jahr ist halt die WM nicht in Düsseldorf, sondern in, keine Ahnung, in Rom oder in Dublin. Und dann guckt man halt, dass man da Urlaub nimmt und dahin fliegt. Schon toll.
Ja, das Gute ist, Turniere kann man ja austragen, also auch auf Videospielturniere, ohne Netzwerk. Braucht man da ja nicht zwingend, eben wie bei Kickoff, da spielen ja halt immer zwei auf einem Computer. Oder vor, ja, doch mittlerweile schon vielen, vielen Jahren hat man auch ein inoffizielles Turnier im Büro, Yeti Sports.
Ah, da klingelt was. Ja. Lang ist's her. Aber ja, stimmt, das war auch so ein Ding.
Da braucht man auch kein Netzwerk. Man muss einfach nur die Punkte vergleichen. Mhm. Das war zu meinen, welche haben wir denn mal gespielt? Da hat es ja mal gegeben, dieses Baseball-Ding. Das war das erste. Und dann noch, ich glaube, war das ein Golf mit einem Flamingo oder irgend sowas? Boah, das ist schon so lange her.
Ja, das ist ewig her. Das ist jetzt sowas, das tue ich in eine Schublade mit Blobby Wolli. Das war auch sowas, was ab und zu auf manchen Bürorechner lief.
Moorhuhn,
genau. Mhm. Oh, jetzt schweifen wir ab.
Jetzt endlich, wo wir ja die ganze Zeit voll beim Thema waren.
Ja, ja, klar, total.
Ja, sonst machen wir das ja nie. Naja, wieso? Ist auch eine Art Netzwerkspiel ohne Netzwerk oder so. Man hat trotzdem miteinander gespielt oder in dem Fall gegeneinander. Also man kann sagen, es war wireless.
Ja. Ach, schön ist ja, finde ich, wenn man mal so überlegt, wie das heute ist, dass das heute so viel einfacher geworden ist, ne? Dass man einfach übers Internet zusammen spielen kann und sich um nichts mehr kümmern muss, um diese ganze Verkabelung und, ja gut, Transport und Aufbau und so, das kommt ja auch noch, aber auch die ganzen technischen Hürden, die sind ja größtenteils wirklich heutzutage gar nicht mehr wichtig. Das ist schon schön. Und ich weiß auch noch, du, Poldi, du hast doch letztens auch, ich weiß nicht mehr genau, was das war, du hast doch auch so eine Multiplayer-Session gemacht mit dem Game-Team-Man irgendwie, ne? Und hast da irgendwelche Retro-Spiele übers Internet gespielt mit irgendeinem, wie war denn das nochmal? Ihr habt da so einen ganz, ganz komischen Weg gehabt, zusammen zu spielen.
Ja, das war sehr faszinierend. Und zwar war das mit, ach verdammt, wie heißt denn dieses Dings, dieses Programm, dass man auf andere Computer zugreifen kann? Irgendwas mit P war das. P.
Komm jetzt auch nochmal drauf. Du hattest das bei mir im Podcast auch noch erwähnt, glaube ich, ne? Wo ihr hier Endgame oder was es war, gegeneinander dann Sachen gespielt habt.
Endstream, genau. Da hat er den Endstream-Client laufen lassen auf seinem Computer. Sein Bild ist zu mir gestreamt worden, damit wir eben zu zweit spielen können. Meine Eingaben von meinem Gamepad sind dann wieder zu ihm gestreamt worden. Sein Computer hat die weitergegeben zum Endstream-Server. Der Endstream-Server hat das verarbeitet, hat das Bild wieder zu ihm gestreamt. Er hat das zu mir. Das war sehr abenteuerlich, sage ich mal, dieses Konstrukt. Aber es hat super funktioniert.
Das wollte ich sagen. Ihr habt ja noch nicht mal irgendwie einen spürbaren Lag oder sowas gehabt, ne? Also du konntest ja wirklich auch schnelle, weiß ich nicht, Prügelspiele, Shooter oder irgendwas, die konntest du ja spielen, ne?
Ja, hat alles super funktioniert. Nicht so cool. Wie zum Beispiel bei der eingebauten Multiplayer von der Sega Mega Drive Collection, die es ja gibt oder gab auf Steam, beziehungsweise jetzt gibt es noch auf der Switch. Die kannst du vergessen. Das ist Lag aus der Hölle. Das ist nicht so, dass man denkt, okay, mit den kann man vielleicht leben, wenn man sich dran gewöhnt, sondern du hast da eine Verzögerung von einer halben Sekunde bis Sekunde, ist unspielbar. Aber in den meisten Fällen funktioniert das ja doch recht gut und ja, es ist um einiges einfacher als früher. Man muss nichts mehr einrichten. Wenn man Windows neu installiert, ist man gleich im Internet. Man muss nichts mehr einrichten.
Ja.
Nicht entweder mit TCP/IP oder in meinem Fall damals noch IPX-SPX war das, glaube ich, Protokoll. TCP/IP war ja dann erst über die 45 und die Switch, wenn es über die Switch gelaufen ist, wenn ich jetzt nicht ganz täusche. Ich bin mir sehr sicher, es war mir noch IPX-SPX-Protokoll. Boah, das war ja ein Graus mit der Datenfreigabe in Windows und diesen ganzen, es ist schon sehr viel leichter geworden, ja.
Ja, haben wir noch was? Oder ich überlege jetzt gerade.
Also alles Weitere wird jetzt dann schon vom Thema LAN-Party wieder weggehen und wird es, glaube ich, wieder verlagern auf Netzwerkspiel, übers Internet-Netzwerkspiel. Dann sind wir ruckzuck bei World of Warcraft.
Das können wir uns mal für einen anderen Abend vormerken.
Ja, also ich glaube so zum Thema LAN und wie es bei uns alles so begann, ich glaube, da haben wir jetzt alles so ziemlich schon aufgeführt.
Ja, es hat halt einige Sachen haben sich ins nicht so Gute verändert. Manche Sachen sind wieder einfacher geworden. Das, was am meisten fehlt, sind halt die anderen Leute bei echten LAN-Partys, die es jetzt heutzutage nicht mehr in der Form gibt oder nur ganz selten in extremen Nerdkreisen. Man sieht halt die Mitspieler nicht mehr, die sind nicht mehr real im gleichen Raum. Das ist halt sehr schade, aber das ist halt der Zeit geschuldet. Aber dafür ist vieles einfacher geworden und vor allem auch Mitspieler zu finden. Das ist ja auch nicht so leicht gewesen damals. Du brauchst einmal die richtigen Leute, mit denen du spielen kannst. Die brauchen eine Netzwerkkarte, den Willen, dass sie da mitmachen wollen. Und du musst eben die Leute auch kennen. Heute spielt man mit irgendwem. Ist wurscht.
Ja, das stimmt wohl. Ist doch schön, dass man auch mal so einen Punkt hat, wo man nicht unbedingt sagen kann, früher war alles besser. Ich glaube, da hat sich heute doch auch viel zum Positiven entwickelt. Zumindest, dass es technisch deutlich leichter ist und auch einfach viel leichter ist, überhaupt Leute zu finden, mit denen man halt gerne mal was spielen würde. Ich suche übrigens immer noch, fällt mir bei dem Thema ein, ich suche immer noch jemanden, der mal Lust hat, Secret of Mana zu spielen. Das würde ich... Das ist ja so ein Klassiker auf dem Super Nintendo. Weiß nicht, ob ihr das kennt. So ein klassisches Rollenspiel eben. Ne?
Klar.
Und ich habe es noch nie gespielt. Ich habe das früher irgendwie komplett verpasst. Ging an mir vorbei. Mittlerweile habe ich es. Ich habe das Modul auf dem Super Nintendo. Ich habe auch das Switch-Modul. Und ich weiß gar nicht, ob man das auf der Switch auch irgendwie online gemeinsam spielen könnte oder so. Ich weiß nur, dass man Secret of Mana ja auch mit bis zu drei Spielern wirklich gemeinsam spielen kann. Und ich habe mir das immer aufgehoben, sonst hätte ich es wahrscheinlich schon mal alleine gespielt, weil ich gedacht habe, ich würde das total gerne mal zu zweit oder vielleicht sogar zu dritt mit zwei anderen Leuten mal spielen und erleben. Aber hat sich bisher noch nicht ergeben.
Ja, es kommt darauf an, wie das mit dem Multiplayer funktioniert auf der Switch. Wäre interessant zu wissen, ob das bei den Switch Online dabei ist. Müsste ich mal schauen. Wenn es da dabei ist, kann man es hundertprozentig auch online im Multiplayer spielen. Weil die ganzen Switch-Online-Spiele, das sind ja die ganzen NES und Super Nintendo, Mega Drive, die eigentlich nur lokal zu zweit gehen würden, die kann man alle online spielen im Multiplayer.
Also in Nintendo Online ist es nicht enthalten. Die haben das Secret of Mana nochmal neu rausgebracht auf ein Modul. Das hieß Collection of Mana. Da sind drei Secret of Mana Spiele sind da mit drin in dem Modul. Das weiß ich jetzt gerade nicht genau. Müssten drei sein. Irgendwie so dieses Final Fantasy Adventure, Secret of Mana und Trials of Mana. Und es gibt auf jeden Fall einen Koop-Modus. Ich glaube aber fast, der ist nur lokal. Aber bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Vielleicht gibt es aber auch schon irgendwie Wege.
Ich oute mich jetzt einmal. Es gibt mehr als ein Secret of Mana Spiel.
Ja. Ja, also das hatte ich schon gewusst. Auch ich hatte das irgendwann auch mal, ich das mal probiert habe anzuspielen irgendwo auf irgendeiner Plattform. Aber das hat nicht so gezündet bei mir.
Also ich hab auch mal gehört, dass das schon nicht mehr so, also früher war das halt ein Klassiker auf dem Super Nintendo. aber es gibt wohl Spiele, die besser gealtert sind. Das habe ich schon mehrfach gehört. Gleichwohl, weil ich es halt noch nie gespielt habe, ich hätte irgendwann mal Bock drauf. Aber wahrscheinlich muss man dann wirklich mal gucken, dass man sich hier auf der Couch versammelt. Aber das ist ja dann auch schön, wenn man da mal zusammen hockt und mal zusammen spielt und ein Bierchen trinkt. Wäre eigentlich auch mal was, was man sich mal vornehmen müsste.
Ja, das ist halt auch was, was sich verändert hat zu damals. Jetzt sitzt man halt ja allein vor der Konsole oder vor dem PC und spielt im Multiplayer mit anderen Leuten. Ja. Und damals auch noch zu Super Nintendo-Zeiten, NES, Mega Drive oder C64.
Ja, noch davor.
Beide davor.
Wollte ich gerade sagen, was ich in der ersten Folge noch erzählt habe.
Außer erinnern sich halt die Zeiten. Ist so. Wir trauern dem vielleicht noch ein bisschen nach. Allen anderen ist wurscht, weil die haben es nicht miterlebt und für die ist das wieder normal. Und die werden dafür irgendwas anderen nachtrauern in 20 Jahren. Ist so.
Genau, so ist das. Das ist ja eigentlich auch ein schönes Schlusswort, oder?
Ja, ich denke, haben wir es wieder mal.
Würde ich auch sagen. Oder hast du noch irgendwas, Poldi, was du loswerden möchtest?
Eigentlich nicht. Wir haben alles erwähnt und noch viel mehr, weil wir sehr oft abgeschwiffen sind. Aber an das werden sich die Leute gewöhnen müssen. Das wird sich, denke ich, einmal nicht ändern. Aber vielleicht ist ja auch gerade das etwas, das ja eher für Unterhaltung sorgt, wenn man nicht immer stur beim gleichen Thema bleibt. Ja, wir werden einmal schauen, was wir dann als nächstes Thema bringen. Schauen wir mal. Irgendwas super Interessantes auf alle Fälle. Und wir werden wieder top vorbereitet in die Aufnahme starten. Genau.
So weit kommt's noch.
Irgendwie werden wir die Folge trotzdem füllen. Auf jeden Fall herzlichen Dank an euch für den schönen Abend, für den schönen Stammtisch sozusagen, den virtuellen Stammtisch. Und ja, ansonsten, ich würde sagen, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Zuhören und lasst uns doch gerne mal ein paar Kommentare da. Mich wird das auf jeden Fall, uns wird das auf jeden Fall auch interessieren, wie euch die Folge gefallen hat, aber auch, was ihr vielleicht selber so für Erfahrungen mit Multiplayer-Spielen gemacht habt, mit LAN-Spielen. Habt ihr das selber mal gemacht? Was habt ihr gezockt auf einer LAN-Party? Wart ihr da eher so der Age of Empire-Typ oder halt der Ego-Shooter-Spieler oder sowas? Wenn ihr da Lust habt, mal ein paar Erfahrungen mit uns zu teilen, dann meldet euch doch mal. Wie kann man uns denn am besten eigentlich erreichen, Polly? Über den Discord oder?
Ja, also wir haben mal den Discord. Den erreicht man unter discord.diespielosophen.at oder man geht einfach auf www.diespielosophen.at, da hat man sowieso alle Links und man kann dort auch gleich die Kommentare hinterlassen. Auf der Homepage findet man dann auch gleich die Social Media Links zu uns. Also wir haben nicht einen Social Media Auftritt als Diespielosophen, sondern jeder hat da seinen eigenen, weil wir alle miteinander für noch einen Social Media Account einfach zu faul sind. Wir haben unseren eigenen und das muss reichen. Also von meiner Seite aus zumindest, wenn einer von euch beiden sich da berufen fühlt. Man kann uns auf alle Fälle erreichen. Wir haben E-Mail, wir haben alle Twitter, Instagram oder eben auch den Discord. Und da würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn wir da eine kleine, aber feine Community zusammen trommeln. Das ist das Wort. Könnten. Schauen wir mal. Wenn ihr nicht eh schon auf dem Discord seid, das seid ihr doch alle schon, weil nach der ersten Folge das gleich macht, bin ich mir sicher.
Ja gut, wunderbar. Dann, wie gesagt, nochmal an euch beide herzlichen Dank und einen schönen Abend und an alle anderen da draußen. Macht's gut, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Baba.
Ciao.